Corona haben wir überstanden, jetzt sind wir wieder da. Und überhaupt, das denken wir oft, wenn es dann heißt, ja, in solchen Kirchengemeinden haben sich die angesteckt. Es sollte eigentlich anders sein. Die sollen da in die Kirchengemeinde reinkommen und sollen gesund wieder rauskommen. Würde ich sagen, dass das die richtige Art und Weise wäre. Es gibt in der Bibel eine Frage, die kann man mal weiterstellen, braucht aber jetzt keiner beantworten, vielleicht sich selber. Leidet jemand unter euch? Steht in Jakobus 5,13. Leidet jemand unter euch? Und dann kommt sofort drauf die Antwort. Er bete. Er bete, sagt der Jakobus. Er sagt nicht, er lasse die anderen beten, sondern er bete, wenn er leidet. Wenn er guten Mutes ist, soll er Lobpreis machen, steht dann weiter dabei. Also wenn du leidest, dann sollst du beten. Und es kann auch passieren, dass ein Christ irgendwann einmal leiden muss. Nicht muss, weil Gott es will, sondern weil der Umstand unangenehm ist. Vielleicht hat er Schmerzen, vielleicht ist der Daumen kurz. Keine Ahnung, dann leidet man. Dann soll er beten. Vorab eine Sache. Gott, er hört Gebet. Gott ist nicht ein Glücksspielautomat, wo ich oben ein Gebet reinwirf und vielleicht kommen die Zahlen so, dass ich gewinne und meistens kommen es falsch. Aber manche meinen, so wäre unser Gott, unser Vater im Himmel. Nein, wenn der hier Anweisung gibt, er betet, dann tut er das deshalb, weil Gott Gebet erhört. Also soll der Christ beten auch lernen, weil es gibt auch viele Leute und in vielen Religionen oder fast allen Religionen wird irgendwie gebetet. Aber die Frage ist, was daraus wird. Kommt da was dabei raus? Oder ist halt einmal gebetet worden, da ist man ein bisschen zufrieden und dann ändert sich aber nichts. Das wäre blöd, ne? Also muss man richtig beten lernen, dass die Gebetserhörungen auch kommen. Manche meinen, wenn sie das Vaterunser ein paar Mal hintereinander aufsagen, dann wird Gott vielleicht etwas tun, wenn es gerade sein Wille ist oder wenn er gerade Zeit hat. Sage dazu, falscher geht's nicht. Wenn du beten lernen willst, dann musst du im Neuen Testament der Bibel nachforschen, denn daraus kommt Erkenntnis, wie man betet und wie man Glauben dafür bekommt. Denn dein Glaube muss auf ein Wort Gottes gegründet sein, wenn du betest. Jeder sagt, ja, ich glaube an Gott. Aber wenn es dann drauf ankommt, ist der Glaube so groß mit Hut. Und das ist das Problem. An einer anderen Stelle heißt es einmal, dass der Mensch ohne Glaube nichts empfängt. Also müssen wir Glauben entwickeln oder den Glauben, den wir eigentlich haben, weil jeder Mensch hat Glauben, richtiger Art und Weise freisetzen. Also dein Glaube muss auf dem Wort Gottes gegründet sein. Wenn der Glaube auf irgendwelchen religiösen Lügen gegründet ist, dann ist es ganz klar, dass nichts dabei rauskommt, weil Gott steht zu seinem Wort und nicht zu Meinungen von Menschen oder sonstigen Lehren und Zeug. Deshalb gibt es Bibeln erst einmal. Deshalb gibt es solche Bücher, wenn wir mitgebracht haben, oder CDs. Oder deshalb haben wir auch den Internetauftritt, um die Predigten wieder anzuhören. Auch das heutige kommt dann einmal wieder rein. Deshalb gibt es Bibellehrer wie zum Beispiel den Joseph Prince oder Andrew Womack, wo man im Internet hören kann, oder Bücher von Hagen über Glaubenslehre. Es nützt dir nämlich nichts, wenn du das Buch kaufst oder die CD mitnimmst und stellst es zu Hause hin und sagst, ja, habe ich gute CD gekauft, habe ich ein gutes Buch gekauft. Du musst das Buch lesen, du musst es verinnerlichen und du musst es nach und nach in dein Leben integrieren, in die Tat umsetzen. Und die anderen Dinge, die nicht mit der Wahrheit der Bibel übereinstimmen, musst du aus deinem Leben verbannen. Weil sonst hast du zwei verschiedene Dinge in deinem Herzen. Die Wahrheit des Wortes Gottes und die Lüge von irgendwoher. Und wenn zwei drin sind, daraus kommt dieses Wort Zweifel. Weil zwei Sachen. Und das macht dein Gebetsleben schwach und kaputt. Also meide diesen religiösen Sauerteig, wie Jesus mir sagt, den Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Meide den, weil der blockiert dich und deinen Glauben und damit dein Gebetsleben. Jesus sagt auch einmal, seht zu, was ihr hört, Markus 4,24. Du kannst nicht einfach immer, was heißt, du kannst schon, aber du tust dir halt keinen Gefallen damit, wenn du einfach immer alles hörst und aufnimmst und glaubst, das, was ja gar nicht die Wahrheit ist, was nicht stimmt. Und die Welt ist einfach voller Lügen, voller Religion und Esoterik und Zeug, gut gemeint, manchmal sogar, aber trotzdem nicht die Wahrheit. Und dann funktioniert es nicht. Also grundsätzlich bedeutet Gebet reden mit Gott und Gott auch um etwas bitten, weil Gott ist allmächtig und er kann alles tun. Und dieses Reden mit Gott hat mit einer Beziehung zu tun. Also Gott möchte nicht eine Fernbeziehung mit dir haben, per Gebets-E-Mail sozusagen, sondern er möchte die Gemeinschaft mit seinen Kindern haben. Und da musst du dich zu Gott nahen, sagt uns die Bibel, und er naht sich zu dir. Das heißt aber, auf einer geistlichen Ebene musst du dich mit ihm treffen, weil Gott ist Geist und du als wiedergeborener Christ kannst dich auch auf die geistliche Ebene begeben. Ein religiöser Christ, der nicht von neuem geboren ist, wird niemals die geistliche Ebene erreichen, weil dazu musst du im Geist von neuem geboren sein. Aber dann ist es möglich und es ist ein Glaubensakt, sich auf diese geistliche Ebene zu begeben, um dein Gebet, dein Anliegen Gott mitzuteilen. Also wie gesagt, beten muss man lernen, damit was dabei rauskommt. Und es gibt verschiedene Arten von Gebet. Jetzt gehe ich mal ein paar ganz kurz durch, um das jetzt heute eigentlich nicht so geht. Aber dann kommen wir auf den Punkt des Gebets des Glaubens. Also das erste Gebet ist das Bekehrungsgebet. Ein Mensch muss sich erst einmal zu Jesus bekehren, hinbegeben, sein Leben Jesus anvertrauen, an ihn glauben, damit er von neuem geboren wird in seinem Geist und in die geistliche Gemeinschaft mit Gott kommen kann. Das ist einmal das allererste und möchte fast sagen das wichtigste Gebet. Dann gibt es ein Gebet der Hingabe, da wo man sich ihm anvertraut und sagt, Herr, dein Wille in meinem Leben soll geschehen, ich ordne mich dir unter, ich ordne mich dem Wort Gottes unter, der Bibel, was die sagt, das soll geschehen, das soll gültig sein für mich und einfach Jesus als Herrn bekennen. Nicht umgekehrt, wie manche meinen, sie sind der Herr und Jesus ist der Hans Dampf, der tun muss, was der Herr meint, dass er braucht. So ist es nicht, also wir sind die Kinder und er ist der Herr, er ist der König. Eine weitere Form von Gebet ist Lobpreis, Anbetung und Dank. Auch Fürbitte und Handauflegung, das sind alles so verschiedene Arten von Gebet. Dann dieses Beten in neuen Sprachen, in neuen Zungen, wie die Bibel das nennt. Diese unbekannte Gebetssprache, die ein Christ haben soll, wenn er mit Heiligen Geist erfüllt ist. Und das ist eine sehr wichtige Sache. Ich habe da drei, vier Bibelstellen dazu, einfach zur Auffrischung. Normalerweise wisst ihr ja das. 1. Korinther Kapitel 14. Denn wer in einer Sprache redet, also in Zungen betet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott. Weil ein Mensch versteht es ja nicht. Wenn jemand in Sprachen betet, versteht es ein Mensch nicht. Aber er redet zu Gott und er versteht es. Hier schreibt er weiter. Also er redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Ich danke Gott, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Und daher, Brüder, eifert danach zu Weissagen und hindert das Reden in Sprachen nicht. Also wir sollen in diesen Sprachen beten, weil wir reden Geheimnisse. Wir beten Dinge, wo wir nicht wissen, wie wir eigentlich beten sollen, weil es vielleicht für uns zu kompliziert ist oder weil wir die Lösung nicht sehen können, was jetzt das Problem ist oder die Ursache. Also gibt uns Gott diese Gabe, in einer neuen, unbekannten Sprache zu ihm zu reden. Und Gott versteht es und der Geist ist es, der in dir das hervorbringt. Und du kannst in dem Sinn nichts falsch beten, sondern du betest dadurch genau im Willen Gottes, obwohl dein Verstand den Willen Gottes noch gar nicht kennt. Und dies sollen wir nicht hindern. Also hindert das Reden in Sprachen nicht. Und der Paulus sagt, ich rede mehr in Sprachen als ihr alle. Es ist keiner dabei, der mehr als er betet. Und das hat den Paulus auch in seiner Berufung, in seinem Apostelamt gehalten. Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren heiligsten Glauben, betet im Heiligen Geist. Also das ist auch eine Erbauungssache, wenn du in Sprachen betest. Das tut deinem Geist gut, weil dein Geist dadurch aktiviert wird. Und wie gesagt, du kannst mit Gott auf der geistlichen Ebene kommunizieren und dazu ist dein wiedergeborener Geist notwendig. Epheser 6,18 sagt uns hier noch, mit allem Gebet und Flehen betet zu jeder Zeit im Geist. Und mit allem Gebet meint mit all diesen Gebetsarten, die es gibt, sollen wir beten, unter anderem auch durch den Heiligen Geist. Eine weitere Form von Gebet ist, den teuflischen Mächten widerstehen, deren Werke zerstören und Dämonen auszutreiben. ist auch eine Art von Gebet, die Machenschaften dieser Mächte zu binden und die Fesseln, die sie vielleicht dir oder für jemand anders, für den du betest, angelegt haben, zu lösen. Und die Bibel sagt, dass wir in Jesu Namen Vollmacht haben, zu binden und zu lösen. Und das soll man tun. Es ist auch eine Art von Gebet. Und dadurch widerstehen wir dem Teufel. Das ist ein Widersacher, der eigentlich versucht, uns zu widerstehen als Christen, dass wir, damit wir in unserem Leben nicht erfolgreich sind, damit wir nicht gesegnet sind, damit, keine Ahnung, der Körper krank wird und damit der Beruf scheiße ist oder die Ehe kaputt geht oder Kinder krank sind oder irgendwas. Dafür ist der Widersacher zuständig. Der Petrus sagt, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und dann gibt er die Anweisung, dem widersteht standhaft durch den Glauben, da ihr wisst, dass dieselben Leiden sich an eurer Bruderschaft in der Welt vollziehen. Also wenn der Feind, der Teufel, dich attackiert, es ist was Normales. Es ist es so. Er versucht es halt einfach. Aber wenn du ihm nicht widerstehst, dann ist er wie der brüllende Löwe und verschlingt dich und bringt dich in eine Situation, wo du ihm nicht mehr gefährlich werden kannst. Also sollst du dem Feind widerstehen, wenn er im Begriff ist, dir etwas zu rauben und zu zerstören. Und du hast im Namen Jesu diese Macht, aber du musst sie einsetzen, weil du als Christ bist ein Kind Gottes. Der Teufel ist kein Kind Gottes. Nein, der Teufel ist bereits gerichtet und verurteilt und das Urteil wird an ihm noch vollstreckt. Eine weitere Gebetsform, dazu gibt es eigene Lehre, könnt ihr auf einer Internetseite oder auch auf den CDs finden. Die Sorgen und Lasten auf Jesus werfen. Ganz, ganz eine wichtige Sache. Weil Sorgen und Belastungen deinen Glauben zusammenquetschen, dass er nicht mehr aufstehen kann. Darum bietet Jesus das an, dass du deine Sorgen und deine Lasten und deine Probleme ihm gibst, auf ihn wirfst. Zum Beispiel Philipper 4,6. Seid um nichts besorgt, sondern in allem soll durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Also sorge dich erst einmal nicht. Und wenn du dich sorgst, dann tu das, was die Anweisung der Bibel ist, die Sorgen auf Jesus werfen. 1. Petrus 5, demütigt euch oder unterordnet euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zur rechten Zeit, dann in dem, das ist Folge, wie soll man das machen? Indem ihr alle eure Sorge auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Das heißt, er sorgt für dich. Wenn du die Sorge ihm gibst, ihm überlässt, auch bei ihm dort lässt, dann ist es auch nicht so einfach, weil du schmeißt die Sorge auf Jesus und übers Hintertürl kommt schon wieder. Wir kennen die Spielchen. Dann wirfst du es wieder auf Jesus. Du entscheidest es letztendlich, denn er sorgt dann für dich. Und wenn du das getan hast, die Sorgen und die Lasten und Probleme auf Jesus geworfen hast und ihm dafür gedankt hast, dann kannst du auch deine Gebetsanliegen, deine Bitten vor Gott kund werden lassen. Die Sorgen würden deinen Glauben blockieren. Eigentlich sind sie ja sonst nichts wie ein Unglaube. Eine Sorge ist ein Zweifel oder die Haltung, Gott tut nichts. Gott hilft mir auch nicht und da ist ein Problem, wie soll ich das lösen? Aber musstest du das Problem unbedingt lösen? Wenn es du lösen willst, dann brauchst du nicht beten. Aber du wirfst es auf Jesus und übergibst es ihm und er fängt an zu handeln. Sicherlich wird es einen Teil geben, wo du mitspielen musst in dem ganzen Ding und auch etwas dazu tun musst. Aber es muss letztendlich in einer Linie laufen. Nicht beten und dann, ja, jetzt mache ich es wieder, wie ich meine. So, wenn das ein bisschen kapiert ist und die Sorgen auf Jesus geworfen sind, und die Lasten, dann kommen wir zum nächsten Schritt, zum Thema des Abends, das Gebet des Glaubens. Der Jakobus nennt dieses Gebet des Glaubens. Und Glaube ist einfach eine Grundvoraussetzung für die Beziehung mit Gott, für alle Dinge eigentlich mit Gott. Ohne Glaube bist du auch nicht errettet. Ohne Glaube kannst du im Lobpreis so schön singen wie ein Engel. Es ist nichts wert, weil auf die Schönheit deines Gesanges und geht's nicht. Auf das, was dein Herz ausdrückt durch deinen Gesang, durch Glauben, das macht's aus. Und deine ganzen Gebete, wenn sie ohne Glauben sind, verhallen ungehört. Weil Gott ist ein Gott des Glaubens. Und dein Glaube muss aber eine biblische Grundlage haben. Darum ist es für dich als Christ existenziell wichtig, dass du die Bibel nach und nach kennenlernst. Vor allen Dingen das Neue Testament, weil wir sind da jetzt im Neuen Bund und nicht mehr im Alten. Und das sind schon gewaltige Unterschiede. Der Neue Bund ist ganz was anderes oder viel besser als der Alte. Und deshalb auch das Gebetsleben. Jeder Mensch, hab's vorhin schon mal gesagt, der glaubt irgendwas und oft leider immer Blödsinn, religiöse und esoterische Lehren. Auch diejenigen, die sagen, sie glauben gar nichts, sie lügen auch schon, weil jeder Mensch etwas glaubt. Und nichts glauben ist auch etwas glauben. Also jeder Mensch hat Glauben. Nur eben die Frage, auf welcher Basis dieser Glaube steht. Und Gott bestätigt, wenn dein Glaube sich mit seinem Wort verbindet, dein Glaube auf sein Wort gegründet ist, bestätigt Gott sein Wort. Er bestätigt nicht Meinungen von irgendeinem Pfarrer, von irgendeinem Bischof, von einem Papst, von einem was weiß ich einen. Gott wird nur sein Wort bestätigen, weil er und sein Wort sind eins. Weil sonst wäre er ein Lügner. Wenn Gott und sein Wort nicht eins wären, dann wäre Gott ein Lügner und dann wäre er unterm Strich auf der Ebene Satans, weil der Satan ist der Vater der Lüge. Also unterscheide das Neue Testament vom Alten Testament und vermische es auch nicht. Das ist ein Riesenproblem, diese Vermischung. Im Alten Testament ist Gott ein Gott des Gesetzes, des Gehorsams, der Sünde und der Strafe. Im Neuen ist er ein Gott des Glaubens und der Gerechtigkeit aus Glaubens und der Liebe Gottes. Im Alten ist Gott den Menschen ferne und im Neuen Testament ist Christus in uns. Ich habe erst einmal so ein Gesitzel gelesen, was immer drin heißt, der Gott sei mit uns und der Herr sei mit uns. Es geht gar nicht, dass Gott nicht mit dir ist, wenn er in dir ist. Aber du kannst ihn nicht einmal rausstellen in die Vitrine und morgen hol ich dich wieder. Oder wie die Kirche vorne im Tabernakel drin ihre goldene Monstranz stehen hat und da wäre das ganze Jahr drin. So haben sie uns im Religionsunterricht beigebracht. Hat man als Kind schon gedacht, das kann nicht sein. Da wird es so ungemütlich auf Dauer da drin. Ne? Nein, der Geist Christi wohnt in unseren Herzen, in unserem Geist, wenn wir ihn als Herrn angenommen haben. Dann sind wir von Neuem geboren im Geist und dann wohnt der Geist Christi in unseren Herzen. Und dann geht er mit dir, wo du auch hingehst. Ob er damit einverstanden ist, ist wieder was anderes. Aber er ist auf jeden Fall einmal mit dabei. Wir sind praktisch im Neuen Testament in einer viel besseren Position. Das musst du wissen. In einer besseren Position, merk das. Du bist in einer viel besseren Position. Gott ist nicht bloß ein Gott, er ist dein himmlischer Papa und er liebt dich. Und er hat deine Sünden und deine Krankheiten und deinen ganzen Schrott auf das Lamm, das er geopfert hat, gelegt. Das Lamm war Jesus, sein Sohn, hat alles auf ihn gelegt. Und wenn du anfängst, das zu glauben und zu bekennen, wird es in deinem Leben auch Realität. Und hier sagt der Jakobus in 5,15, und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Dann kommt noch ein bisschen was über Sündenvergebung und dann schreibt er weiter, betet füreinander, damit ihr geheilt werdet, denn viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Also er spricht hier nicht von einfach von einem Gebet, sondern er spricht vom Gebet des Glaubens. Und das bringt Ergebnisse hervor. In dem Fall hier geht es um den Kranken, aber das Gebet des Glaubens kannst du auch für andere Anliegen beten. Und dieser Vers, dieser Schluss hier, viel vermag eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Bist du ein Gerechter? Das ist dann die Gretchenfrage. Die meisten meinen, sie sind Sünder. Wenn du kein Christ bist oder nur ein Papierchrist, dann ist das richtig. Wenn du aber ein echter Christ bist, der sein Vertrauen auf Jesus gesetzt hat, von neuem geboren wurde und weiß, dass Jesus am Kreuz alle seine Sünden getragen hat, dann bist du ein Gerechter. Und hier sagt der Jakobus, dein Gebet, weil du ein Gerechter bist, vermag viel in seiner Wirkung. Also dein Gebet ist nicht irgendwie, naja, ich bete mal und weiß nicht so recht. Das ist erstens kein Gebet des Glaubens und zweitens siehst du dann dich noch nicht als gerechtes Kind Gottes. Beten wir mal, dann schauen wir mal, ist ein Beckenbauer-Spruch vielleicht, aber nicht der biblische Spruch. Das ist kein Gebet des Glaubens. Die Bibel sagt zum Beispiel in 1. Johannes 5, 14 und 15, und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, das wir von ihm erbeten haben. Also der Satzbau ist oft einmal holprig in diesem Elberfelder Bibeldeutsch, aber der Inhalt hat es in sich. Wir haben eine Zuversicht, das ist der Glaube. Zu ihm haben wir die Zuversicht, dass er zu seinem Wort steht, dass er treu ist, dass er dich liebt und dass er dich hört, wenn du betest. Wenn du etwas nach seinem Willen betest. Das ist jetzt eine kleine Einschränkung. Ja, Gott ist nicht blöd. Er tut nicht einfach alles, was sich Menschen ausdenken. Es muss mit seinem Willen übereinstimmen. Aber wenn du seinen Willen kennenlernen willst, musst du die Bibel wieder kennen. Weil Gott sich in der Bibel offenbart hat, was sein Wille ist. Und wenn du ehrlich suchst in der Bibel, wirst du mit Sicherheit vom Heiligen Geist eine Schriftstelle bekommen, die dir den Willen Gottes in deiner Situation mitteilen wird. Aber so grundlegende Bibelstellen, die für Gebet handeln, kannst du dir selber schon mal raussuchen und sagen, Herr, du hast gesagt, wenn ich bete, dann und so weiter. Es ist wichtig für einen Christen, die Bibel zu kennen, vor allem das Neue Testament zu kennen. Weil wenn du weißt, dass er dich hört, was du auch bittest, so weißt du auch, dass du das Erbetene hast und bekommst. Er hört Gebet und er hört Gebet. In Voraussetzung, es ist sein Wille und den musst du zuerst herausfinden. Und wenn du den Willen nicht herausgefunden hast, dann hast du, wie ich vorher gesagt habe, auch noch die Möglichkeit, in neuen Sprachen zu beten. Ich mache das oft so und sage, Herr, dieses Problem habe ich, schmeiße ich auf dich. Ich weiß jetzt nicht genau, was Sache ist, wie soll ich beten. Ich bete jetzt in dieser neuen Sprache, in neuen Zungen für die Sache. Das ist super. Du kannst nichts falsch machen dabei. Manchmal ist es sogar so, dass während diesem Sprachengebet ein Gedanke in deinem Kopf schießt, auftaucht, der die Antwort ist auf das Problem. Gebet soll nämlich nicht ein Monolog sein. Ich bete mal, dann schauen wir mal. Sondern Gebet soll ja ein Dialog sein. Wenn du dich mit einem anderen Menschen unterhältst, möchtest du normal auch, dass der dir irgendwann einmal eine Antwort gibt oder auch was zu beiträgt zu der Unterhaltung. Bei manchen Leuten ist es echt schwierig. Da kommst du fast nicht zu Wort, dass der Unterhaltung rauskommt. Das ist dann wieder was anderes. Aber wahrscheinlich geht es Gott auch manchmal so, dass er sagt, jetzt sei doch endlich einmal still. Ich will dir doch was sagen. Und du betest schon zum 10. Mal das gleiche Problem. Und jammerst und klagst, oh Herr, warum tust du nichts? Das ist nicht das Gebet des Glaubens. Also Gottes Willen zu kennen ist entscheidend, um wirklich im Glauben zu beten. Aber wenn du weißt, was Gott will, dann ist eine ganz andere Einstellung zu der Sache. Und dazu sollst du ihn auch kennen als deinen, nicht als deinen Gott, der irgendwo ist, sondern du sollst ihn kennen als deinen himmlischen Papa, als einen guten, einen gütigen, barmherzigen, liebenden Vater. Das ist er im Neuen Testament. Einen liebenden Papa, den kann man doch viel eher glaubend bitten, als wie so einen strengen, zornigen Gott, wo man nicht weiß, ob ich nicht jetzt eine aufs Happe kriege. Vielleicht bin ich ja jetzt gestraft, wenn ich bete, weil ich was falsch gesagt oder falsch getan habe. Aber um das geht es Gott nicht, ob du was richtig oder falsch. Wenn es nach dem gehen würde, hättest du null Chance. Weil du machst immer was falsch. Auch wenn du meinst, du machst alles richtig, ist vieles falsch. Aber es geht Gott nicht um das, ob du was richtig und was falsch machst. Er möchte bloß dich, er möchte Gemeinschaft haben mit seinen Kindern. Er möchte dir seine Liebe zeigen. Er möchte mit dir zusammen sein. Das ist Gebet. Und das ist die richtige Basis für den Glauben, den du brauchst, um Erhörungen zu bekommen. 2. Korinther 1,20 sagt uns, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm, da ist Jesus gemeint, in Jesus ist das Ja und deshalb durch ihn auch das Amen, Gott zur Ehre durch uns. Jetzt wenn du diesen Vers so hörst oder liest, so viele Verheißungen es gibt, dann müsste dich doch eigentlich das brennend interessieren, was gibt es denn nun jetzt eigentlich für Verheißungen für mich? Wenn in Jesus da schon ein Ja und ein Amen gesprochen ist, dann darf ich die Verheißungen doch bekommen. Dann wärst du ja dumm, wenn du sagst, naja, die gibt es vielleicht, aber naja, wird schon irgendwas. Dann musst du schauen, welche Verheißungen es tatsächlich für dich gibt. Und da ist die Bibel voll, voll mit Verheißungen. Der Petrus sagt uns, es sind die kostbarsten und größten Verheißungen und die sind uns geschenkt. 2. Petrus 1,4, für die, die mitschreiben wollen. Kostbare und große oder größte Verheißungen sind uns geschenkt. Die hast du dir nicht einmal verdient. Du kannst es auch nicht verdienen. Der Einzige, der es verdient hat, ist Jesus, als er am Kreuz hing. Der hat den Preis bezahlt für dich, damit du diese Verheißungen erlangen kannst. Und Verheißungen, das ist also ein Wort, ein verreligiöstes Wort. In normaler Sprache würde man sagen, es ist ein Versprechen. Ich habe dir das versprochen. Und glaubst du, dass Gott, wenn er was verspricht, einfach sagt, Halle Batsch? Nein, er hält sein Wort. Er verspricht es und er hält es auch, weil sonst wäre er wieder ein Lügner. Und das ist er halt einfach nicht. Er ist treu und die einzige Voraussetzung ist, dass du ihm glaubst. Ohne Glaube kannst du Gott nicht gefallen. Du kannst die 10 Gebote auswendig lernen und halten, wie du magst, es wird dir nichts nützen. Nach Gebote geht es im Neuen Testament nicht. Es geht nach Glauben. Das heißt aber nicht, du kannst jetzt tun und lassen, was du willst. Weil wenn du ihn liebst, wirst du auch die Menschen lieben und dann wirst du nicht die Menschen umbringen und wirst sie nicht berauben und wirst nicht was sonst was tun. Da muss man es nicht falsch verstehen. Aber das Halten von Geboten ist nicht die Basis für Gebetserhörung. Also suche und finde Verheißungen in der Bibel und bewahre sie in deinem Herzen. Und gleichzeitig verbanne Schrott der Welt aus deinem Herzen. Das, was du in dir vielleicht schon Jahrzehnte drin trägst, das, was man dir irgendwann als Kind oder in frühester Zeit eingeimpft hat an religiösen Schrott, das dich blockiert, weil du immer noch meinst, du musst einen Sonntag in Kirche gehen oder Gebote halten oder was weiß ich, beichten gehen und was hat man alles so eingeimpft bekommen oder den strafenden Gott, dann musst du das loswerden, weil es nur das Wort Gottes erstickt und dann bringt es keine Frucht. Und Jesus sagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch, wenn eine Beziehung da ist, wenn eine Gemeinschaft da ist, zwischen dir und Jesus oder deinem Papa, ist er dann egal. Die beiden sind sich sowieso total eins. Dann kannst du beten, was du willst und es wird dir geschehen. Das habe nicht ich erfunden. Das hat Jesus gesagt. Wenn meine Idee wäre, könnte man sagen, ja, der Hans erzählt uns viel, wenn der Tag lang ist. Aber das, Johannes 5,17, hat Jesus gesagt. Also wenn du mit ihm in Kommunikation bleibst, in Gemeinschaft bleibst, im Gebet bleibst und das Wort, das er gesagt hat, in dir verwurzelt ist und das andere Schrottzeug rausgebracht hast aus deinem Herzen, dann wird es locker. Dann bittest du und er tut's. Klingt fast zu schön, um wahr zu sein, gell? Aber er lügt halt einfach nicht. Wenn es zu schön für dich klingt, dann musst du noch an dir arbeiten. Dann musst du dich hinsetzen, diese Schriftstelle nehmen und auch die anderen Gebetsschriftstellen, die es gibt, Johannes 15,7 war das, und immer wieder lesen und drüber nachdenken und ein Ja dazu geben, das Fragezeichen und den Zweifel wegtun. Nicht sagen, ach, ob es so wäre, ob das stimmt, ah, da war es auch nicht so. Das ist alles Gift, das deinen Glauben kaputt macht. Du musst immer sagen, jawohl, Jesus hat es gesagt. Und ich bleibe mit ihm in Gemeinschaft. Er ist ja schließlich in mir. Und ich nehme das Wort und lasse es in mir leben. Und dann werden meine Gebete auch erhört, weil dann hast du Glauben entwickelt. Und da läuft ein geistlicher Kampf um dein Herz. Das musst du auch wissen. Wenn du anfängst, ein Gebet des Glaubens zu beten, du hast die Bibel gelesen, du bist auf die Schriftstelle gekommen, die der Herr dir gezeigt hat, was sein Wille ist, und du hast gebetet und du bist begeistert und super. Und plötzlich, am Tag danach, fühlst du dich gar nicht mehr so. Ganz andere Gedanken sausen da hin und her zwischen deinen Ohren. Zweifel, was der gesagt hat und was du da mal gehört hast. Und mein Gott, das überhaupt tun kann. Wie soll denn der das machen? Das geht doch gar nicht. Das ist dann der Kampf. Die Bibel nennt den guten Kampf des Glaubens. In der Situation ist er nicht so gut. In der Situation fühlst du dich manchmal beschissen, weil du meinst, oh, jetzt hast du gezweifelt, es ist wieder alles K.O. Nein, dann nimm das Wort wieder, ganz bewusst, und sag, aber es steht geschrieben. Dann kämpfst du, dann schlägst du zurück. Ja, das Imperium schlägt zurück, heißt es dann. Gib nicht dem Teufel den Raum in deinem Kopf und in deinem Herzen, sondern gib dem Wort Gottes den Raum. Und so wird es oft ein Hin und Her sein. Es wird ein Ringkampf werden, eine Zeit lang. Manchmal bist du oben auf und manchmal wieder unten runter. Aber der aufgibt, hat verloren. Also sage ich dir, gib nicht auf. Und nimm die Schriftstelle, die du bekommen hast vom Herrn. Und er wird die Schriftstelle, er wird sein Wort ausführen, er wird es bestätigen. Weil Gott kein Lügner ist. Der Lügner ist der Teufel. Und manche Menschen sind Lügner. Satan will dir einfach dieses Wort der Verheißung, dieses Wort der Wahrheit wieder rauben und will seine Lügen einschleusen in dein Herz. Die klingen oft so ähnlich wie die Wahrheit und trotzdem sind sie falsch. Religiöses Gift oft. Er will die Festungen der Lüge, des Zweifels und des Unglaubens, die in deinem Herzen stehen, er will sie aufrechterhalten. Aber die Wahrheit von Gottes Wort will diese Lügen zerstören, damit der Glaube Raum bekommt, damit deine Gebete auch erhört werden. Und so musst du dich damit auch immer wieder prüfen, was glaube ich eigentlich? Ja, die meisten sagen, ja, ich glaube an Gott, okay, ich glaube an Jesus, ich bin wiedergeboren, okay, und passt schon. Er wird schon irgendwas tun. Da ist der Glaube noch nicht weit her. Wenn es ins Eingemachte geht, eine ganz bestimmte Sache zu erbitten und dann auch zu empfangen, dann geht der Kampf los. Aber du musst diesen Kampf kämpfen, sonst kommst du einfach nicht weiter. Und du kannst diesen Kampf auch kämpfen und du wirst diesen Kampf gewinnen, wenn du nicht aufgibst. Manchmal muss sich ein Christ einmal wieder prüfen und darüber nachdenken, was beschäftigt mich eigentlich Tag ein, Tag aus? Was sind meine Interessen? Von was rede ich den ganzen Tag? Weil wo das Herz voll ist, heißt es, da geht der Mund über. Was habe ich eigentlich für Wünsche? Was mache ich in meiner Freizeit? Wofür nutze ich meine freie Zeit? Es ist wichtig, das einmal zu prüfen. Ist wirklich Jesus die Nummer eins? Oder ist er bloß der Notnagel, wenn es einmal brennt? Dann funktioniert es in der Regel nicht. Also mach Jesus zur Nummer eins. Du hast Jesus als Herrn angenommen, als Boss, als Chef in deinem Leben. Dann soll er auch der Chef sein in deinem Herzen und in deinem Leben. Also prüf dich da immer wieder mal. Es ist ja nicht so, dass man nur noch Jesus, dann bist du ein religiöser Kasper. Du hast auch einen Alltag zu bewältigen, das ist mir schon klar. Jeder hat seine Arbeit und hat seine Familie und hat seinen Körper auch und sein Umfeld, mit dem er sich beschäftigen muss. Aber die Frage ist, was mache ich dann mit der restlichen Zeit? Ist dann Jesus wichtig oder Daily Soap, Netflix und sonstiges Zeug? Oder bist du mit deinem Hobby so beschäftigt, dass Jesus keinen Platz mehr hat? Dann funktioniert es einfach nicht. Die Nummer eins Jesus musst du zur Nummer eins machen. Und dann darf was anderes ruhig auch kommen. Aber erst Jesus, dann Zeit nichts und dann das andere. Und das Schlechte tust du mal gleich ganz weg am besten. Das ist nur Gift. Nächste Frage, die du dir stellen musst, wie reagiere ich, wenn ich in Drucksituationen gerate? Das kann passieren. Es taucht plötzlich ein ganz schlechter Umstand auf in deinem Leben. Wie reagiere ich? Reagierst du im Glauben, dass du betest und dankst und ihn suchst und die Lösung, die Antwort von Gott, von Jesus suchst? Oder du betest zwar und wenn in 5 Minuten drauf was passiert ist, fängst du an, auf Gott zu schimpfen. Weil der tut auch nichts. Jetzt habe ich alles so gut gemacht, der hilft mir doch nicht. Ich kenne diesen Fall von Leuten, die gibt's. Ich hoffe, dass keiner dabei sitzt heute hier. Aber die gibt's. Da ist dann Gott an allem schuld. Aber daran erkennst du, wer wirklich die Nummer eins ist in deinem Herzen. Und wenn du Jesus wirklich zur Nummer eins gemacht hast, dann kann dein Glaube sich entfalten, weil dann ist der Heilige Geist Gewehr bei Fuß und schafft Raum und schafft den Glauben hervor und du wirst Gebetserhörungen bekommen. So, jetzt kommen wir zu diesem super Vers, Markus 11,24. Und das einmal hat jemand gesagt, den hat der Kenneth Hagin geschrieben, als Spaß. Nein, es hat weder Hagin diesen Vers geschrieben, noch habe ich ihn in die Bibel geschrieben, sondern es hat Jesus gesagt und der Markus hat es niedergeschrieben. Darum sage ich euch, alles, um was ihr auch im Gebet bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Der erste Teil, was ihr auch im Gebet erbittet. Gott, haben wir gesagt, erhört Gebet. Du hast ein Problem und du bittest um eine Sache. Da gibt es ein Beispiel, wie Jesus das selber auch gemacht hat. Also es gibt eigentlich mehrere Beispiele, aber das Beispiel, als Jesus seinem Freund, den Lazarus, von den Toten auferweckt hat. Da heißt es hier, Jesus hob die Augen empor und sprach, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Da war aber der Lazarus noch im Grab, da hat man noch nichts gesehen, dass der schon wieder rührt oder so. Und Jesus hat gesagt, ich danke dir, Vater, dass du mich erhört hast. Das ist Glaube. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein Beispiel, hochgegriffen, weil gleich Totenauferweckung, aber es ist ein Muster. Es gibt es auch in anderen Dingen. Die Frage ist, kannst du sagen, wenn du betest, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast, obwohl sich überhaupt noch nichts geändert hat. Aber das wäre Glaube. Zu schauen, hat sich schon was getan? Nein, hat sich noch nichts getan. Das ist aber nicht Glaube, das ist Schauen. Und dann sagt Jesus, ich aber wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und der Verstorbene kam aus dem Grab heraus. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast und ich wusste, dass du mich alle Zeit erhörst. Ob das jetzt auf uns auch zutrifft oder auf dich oder auf mich, jeder muss sich diese Frage selber beantworten. Wenn du in Jesu Namen betest, und das soll man ja tun, bist du an Jesu Position. Du hast überhaupt als Kind Gottes seine Stellung, die Gerechtigkeit. Du hast eigentlich diese Position, dass der Vater dich erhört. Darüber musst du nachsinnen, darüber musst du meditieren, weil es deinen Glauben erst entwickelt. Weil wir alle von Erfahrungsglauben geprägt sind, da haben wir gebetet und eigentlich ist nichts passiert. Und das macht einen echten Glauben kaputt. Das schafft bloß eine negative Erfahrung. Die Wahrheit ist, dass Gott dein Gebet erhört in dem Moment, wo du im Glauben bittest. Auch du siehst das bloß noch nicht, mit deinen natürlichen Augen. Aber mit den Augen des Glaubens sollst du es sehen und dann kannst du sagen, ich wusste oder ich weiß, dass du mich alle Zeit erhörst. Diesen Glauben sollst du entwickeln. Dann kannst du das Gebet des Glaubens beten. Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Es gibt nur eine Einschränkung. Nicht, dass sich jetzt jemand denkt, ah, das ist gut, da gehe ich jetzt nach Hause, dann bete ich gleich einmal um die nächste Million und dann lasse ich den Herrgott einen guten Mann sein und ich lebe so auf der Insel mit dem weißen Sand und stecke die Füße in den Sand und so. Es gibt da Einschränkungen. Jakobus wiederum, ihr begehrt und habt nichts. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Und ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr übel bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Das ist eine Einschränkung. Also Gott ist nicht der Luxusautomat. Gott ist ein Gott des Überflusses. Und er gibt jedem gerne und er gibt jedem genügend. Aber das Übelbitten, Multimillionär zu werden, das spielt er nicht mit. Das musst du mal ein bisschen Einschränkung. Also wenn du übel bittest, um es nur in deinen Lüsten zu vergeuden, wenn du eh schon zwei Häuser hast und du bittest um ein drittes, kann es nicht unbedingt sein, dass der Herr dir diesen Wunsch erfüllt. Aber grundsätzlich ist unser himmlischer Papa gut und er ist großzügig und er gibt seinen Kindern gern, was sie brauchen, was sein Wille auch ist. Es gibt noch andere Gebetsschriftstelle, die solltet ihr sowieso hauptsächlich kennen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Also wahrlich, weißt du, wirklich, es ist so, was ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, wird er euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts gebeten in meinem Namen, bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Also hast du das gehört? Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Also Gott reagiert auf Glauben. Gott reagiert nicht unbedingt auf die Not. Aber wenn Gott auf Not reagieren würde, dann gäbe es keine Not auf dieser Welt, weil Not ist genügend da. Aber Gott ist ein Gott des Glaubens und er braucht einen Glaubenden, um Gebet zu erhören. Das ist halt einfach einmal Fakt im Neuen Testament. Und wenn jemand eine Not hat und dann seinen Glauben einsetzt, dann wird seiner Not begegnet. Wenn jemand Not hat und seinen Glauben nicht einsetzt, dann wird seiner Not auch nicht begegnet werden. Also bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Sehen wir wieder, der Herr will, dass deine Freude völlig ist, dass du dich freust einfach, weil du gesegnet bist. Der Vater liebt die Glaubenden und er reagiert deshalb auf Glauben. Glaube ist sozusagen der Aktivator, um das Gebet zur Erhörung zu bekommen. Matthäus 7,8. Wiederum ein Wort, das Jesus sagte. Nicht ich. Jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan. Bist du jeder? Das bist du jeder. Ob du Bittender bist, liegt an dir. Ob du anklopfst, ob du suchst, es liegt auch an dir. Aber du gehörst zu jeder. Also nimm das als Verheißung in Jesus ein Ja, dann bitte und empfange. Und wenn du betest, sagt Jesus einmal, dann geh an einen ungestörten Platz. Er nennt es ein Kämmerlein, weil du da ungestört bist, um in die Gegenwart Gottes zu kommen und mit ihm über deine Probleme zu reden und ihn zu bitten, dir zu helfen. So, also du hast jetzt dein Gebet des Glaubens gebetet und dann kommt das Nächste. Erwarte eine Antwort, eine Erhörung. Das Gebet, ist es jetzt erhört, wenn du im Glauben gebetet hast oder ist es nicht erhört? So Frage, gell? Ist jetzt mein Gebet erhört oder ist es nicht erhört? Diesen Zweifel, der da drin steckt, musst du raustun. Es ist erhört. Wenn du im Glauben gebetet hast, ist es erhört. Auch wenn du es noch nicht siehst. Jesus hat den Lazarus auch noch nicht rausgehen sehen. Und hat gesagt, danke Vater, dass du mich alle Zeit erhörst. Das ist der zweite Teil von diesem Vers, Markus 11, 24. Alles, um was ihr im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt, in dem Moment, wo du gebeten hast, und es wird dir werden. Das alles, was da vorne dran steht, das bedeutet natürlich alles, was im Willen Gottes ist. Das müssen wir immer wieder auch sehen. Aber wenn du Dinge betest, die nicht im Willen Gottes sind, und du setzt da seinen ganzen Glauben rein, und dann kommt nichts dabei raus, dann entsteht da Enttäuschung. Dann entsteht der Unglaube, Zweifel. Also es ist schon wichtig zu wissen, was ist Gottes Plan, was ist Gottes Wille. Weil sonst kannst du da böse Enttäuschungen erleben, die deinen Glauben so ziemlich zu schaffen machen. Aber glaube, dass Gott dein Glaubensgebet erhört hat. Dass du es bereits empfangen hast, in dem Moment, als du gebetet hast. Und du kannst auch, wie Jesus, schon danken dafür. Wenn du danken anfängst, gibst du deinem Glauben einen Ausdruck. Und Glaube braucht einen Ausdruck. Glaube muss irgendwo ein Werk mit sich bringen. Das ist eine Danksagung, ein Bekenntnis, dass du das bereits von Gott, dass dein Gebet erhört hat. Das ist eine Form von Glauben. Nicht denken, wie viele Christen, Gott wird dann schon irgendwas tun für mich. Ja, und wenn nicht, kann man nichts machen. Das ist nicht die biblische Wahrheit. Also bleibe standhaft an die Verheißungen und Versprechen Gottes. Halte sie in deinem Herzen fest und sprich sie aus, dass er einen Ausdruck bekommt, dein Glaube. Hebräer 10, 36 sagt uns da, Ausharren habt ihr nötig, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung davontragt. Also zwischen dem, dass dein Gebet erhört ist und dem, dass es sichtbar wird, ist eine Spanne. Kurze oder lange. Umso kürzer, umso besser. Aber da ist eine Spanne dazwischen. Und in dieser Spanne, es ist der schwierigste Teil. Aber da entscheidet es sich, ob deine Verheißung zustande kommt, dein Gebet oder nicht. Und da ist Ausharren notwendig, damit du die Verheißung davonträgst. So lass dich nicht von deinem Glauben abbringen, auch wenn der Feind, wie ich vorher schon gesagt habe, alles Mögliche anstellt und versucht, dich zum Zweifeln zu bringen und vom Glauben wieder wegzuziehen. Mach's wie Jesus und danke für die Erhörung. Weil du bist in der Stellung, in der gleichen Stellung, in der Jesus war, als er auf der Erde war, wenn du in seinem Namen betest. Jakobus nochmal, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas vom Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in allen seinen Wegen. Das sehen wir. Der Teufel will dich zum Zweifeln bringen, damit dein Gebet wieder zerstört wird. Und du sollst es nicht zulassen. Das ist dieser Kampf. Weil dass diese Gedanken und Gefühle kommen, des Zweifels und des Unglaubens und des Fragezeichens, es ist normal. Da ist auch noch nichts passiert. Aber wenn du diesen Gedanken nachgibst und dazu ein Ja gibst und vielleicht sogar noch aussprichst, dann hast du den Teufel Raum gegeben. Dann macht er dein Gebet wieder kaputt. Er kann das kaputt machen, aber nur wenn er dich rumdreht. Und wenn du dich nicht rumdrehen lässt und auf der Wahrheit der Bibel bestehen bleibst, dann wird die Verheißung in deinem Leben, die Gebetserhörung, zustande kommen. Es ist dieser gute Kampf des Glaubens, den Paulus im 1. Timotheus 6, 12 spricht. Und den müssen wir kämpfen. Und widerstehe dem Teufel und seiner Überzeugungsarbeit, indem du dich Gott und damit seinem Wort unterstellst, indem du dich immer wieder die Verheißungen vor Augen hältst, und sie auch laut und deutlich aussprichst und bekennst und sagst, was du glaubst, dass du bereits empfangen hast. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er wird von euch fliehen, sagt Jakobus 4,7. Die Anweisung, Gott unterstellen heißt, seinem Wort unterstellen, den Verheißungen oder auf die Verheißungen stellen und damit dem Teufel zu widerstehen. Und was passiert? Er wird von dir fliehen. Richte dem Teufel keine Wohnung ein bei dir. Lass nicht diesen Vogel auf deinem Haupt nisten, der da die ganze Zeit den Blödsinn einredet, sondern widerstehe ihm und er wird fliehen, weil er es nicht aushält bei dir. Weil der Herr die Oberhand hat in deinem Leben, wird der Teufel fliehen müssen, weil Licht und Finsternis zugleich nicht sein kann. Der Feind wird religiöse gesinnte Menschen, manchmal sogar gute Freunde und Glaubensgeschwister. Er wird sie dir über den Weg schicken und die werden dir vielleicht einen Zweifel unterjubeln wollen. Ganz unbewusst. der man ihn nicht übel nehmen, das kann passieren. Der Feind ist halt einfach einmal gemein. Er schreckt vor keiner Bosheit zurück. Blöde Umstände schickt er dir über den Weg, damit dein Glaube zerstört wird. Lass es nicht zu, widerstehe ihm. Bleib du auf dem, was Jesus gesagt hat, stehen, weil Jesus nicht lügt. Aber du musst, ich sag's deshalb, weil du musst damit rechnen, dass sowas kommt. Ja, sei dann nicht böse auf deine Geschwister, die haben halt einfach einen Fehler gemacht und vielleicht hast du auch schon den manchen einen seinen Glauben ein bisschen zerstört mit deinem dummen Gerede. Das passiert. So, jetzt kommen wir wieder zurück zu unserem Markus 11, 24, zum nächsten Teil. Also alles, um was ihr auch im Gebet erbittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Juhu, es wird euch werden. Jesus hat es gesagt, im Namen von unserem Vater, der allmächtig ist. Er hat es gesagt und wenn er das sagt und er nicht lügen kann, dann steht er auch dazu. Also du glaubst, dass dein Gebet erhört ist, dass sie es empfangen haben, das heißt, dein Gebet ist erhört und du glaubst weiter, es wird jetzt auch werden. Es wird mir werden. Lukas 18,8 sagt, dass Jesus sogar, ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. In dem Moment, wo du glaubst, dass dein Gebet erhört ist, ist Gott am Wirken. Du siehst es vielleicht noch nicht, aber er hat alle Hebel in Bewegung gesetzt in den himmlischen Welten, um dein Gebet zur Erhörung zu bringen. Und sobald du nicht aufhörst, das zu glauben, wird es auch zur Erhörung kommen. Nur diese Zeit dazwischen, wo die Christen so ungeduldig sind. Oh mein, ist wieder noch nichts. Jeden Tag jammert er, weil es noch nichts geworden ist. Nur jeden Tag danken, weil das Gebet erhört ist und dann wird es auch zur Erfüllung kommen. Gott ist am Werk, Gott ist auf dem Weg. Manchmal muss er andere Dinge erst ein bisschen in die richtige Richtung bringen, dass deine Sache hervorkommen kann. Aber bleib dabei, er will dein Recht ohne Verzug ausführen. Das optimale Beispiel ist immer Jesus. Und wenn Jesus für einen Kranken gebetet hat oder einfach bloß die Hand aufgelegt hat oder so, heißt es immer, und zur selben Stunde wurde er gesund. Das ist der optimale Wille Gottes. Der Lazarus ist auch sofort herausmarschiert. Nicht erst nach 5 Wochen. Der Feigenbaum ist auch sofort verdorrt. Also das ist das, was Gott will. Aber es kommt immer darauf an, wie groß der Glaube ist und wie viel geistliche Kraft freigesetzt werden kann. Aber Gott ist am Arbeiten. Die Dämonen, die Jesus rausgeschickt hat, sind in dem Moment ausgefahren. Und es war nicht bloß bei Jesus so, es war auch bei den Jüngern so. Wenn du die Apostelgeschichte wieder mal liest, dann stellst du das fest. Also du kannst nicht sagen, ja, mein, bei Jesus ist ja klar. Nein, auch bei Menschen, wenn sie den Namen Jesus in richtiger Art und Weise benutzen. Aber zieh den Glauben in die Gegenwartsform. Nimm deinen Glauben so weit, dass du dahin kommst, jetzt geschieht es, jetzt geschieht es und jetzt geschieht es. Nicht auf die lange Bank, aber irgendwann, ich habe einmal eine Predigt gehört, das habe ich nie vergessen, schon so ganz lange her. Die mächtigste Waffe des Teufels ist die lange Bank. Du sitzt hinten drauf und du rückst nach, bis du drankommst. Und kurz bevor du drankommst, heißt es wieder hinten anstellen. Das ist ganz gemein, aber der Teufel ist gemein. Der ist wirklich so gemein. Also zieh deinen Glauben in die Gegenwartsform, weil diese Hoffnung ist auf die Zukunft gerichtet und aus der Hoffnung soll Glaube werden. Jetzt geschieht es. Als Jesus den Feigenbaum verfluchte, wusste er, dass das jetzt geschieht, dass die Wurzeln verdorren. Wo die Jünger noch nichts gesehen haben und Zeit später, Herr, der Baum ist doch verdorrt, so schnell. Jesus wusste schon, als er es sagte, weil er wusste, dass seine Worte die Kraft haben. Und deine Worte, wenn du betest, haben Kraft. Wenn deine Gebete Gottes Gehörgang erreicht haben, ist die Erhörung schon unterwegs. Das ist das Gebet des Glaubens, das du beten sollst. Dass es geschieht, was du glaubst. Wenn du dieses Markus 11, 24 einmal liest und den Vers vorher, da heißt es, glaub, dass geschieht, was du sagst, so wird es dir werden. Boah, soll ich jetzt glauben, was geschieht, was ich sage? Ach, mein, ich kann jetzt nicht ein Glas seine Bäume verfluchen, draus möchte er gar nicht, der braucht es noch. Dann fängst du erst einmal an zu denken, ist das überhaupt möglich? Bloß weil ich das sage, kann das sein. Das ist natürlich schon jetzt ein hoher Level, was ich jetzt da bringe vom Glauben. Aber so ist es auch mit dem ganz normalen Gebet, wenn du früh morgens aufstehst und betest für diesen Tag, dass der Herr dir hilft, dass er ein gesegneter Tag ist und ein guter Tag ist. Das musst du sowieso im Kleinen anfangen, deinen Glauben zu bauen. Wenn du gleich mit einem hohen Level einsteigen willst, dann wirst du das nicht schaffen und dann wird Enttäuschung entstehen und Unglauben. Das sind bloß jetzt die Beispiele. Aber da kannst du anfangen zu glauben, dass der Herr dir an dem Tag hilft. Und du wirst es auch erleben, dass er dir hilft. Du wirst auch erleben, dass einmal was schief läuft. Und dann kommst du drauf an. Wie reagierst du? Jetzt hat er mir doch nicht geholfen. Oder? Doch. Ich habe heute gebeten, dass ein guter Tag wird. Und das, was jetzt da schlecht ausschaut, muss ich dem unterordnen. Ich habe auch schon manchmal gebetet, als ich Arbeit habe in meiner Werkstatt. Und dann war bis um 9 Uhr noch kein Kunde da. Dann geht's los. Ach, was ist denn jetzt wieder, ne? Und dann sagst du, nein, ich habe gebeten und ich danke der Herr, dass jemand kommt, weil du mein Gebet erhört hast. Und es kommen auch wieder Kunden. Vielleicht nach einer Viertelstunde, vielleicht auch erst nach 2 Stunden. Die müssen halt erst einmal in Bewegung kommen, die Leute. Oder das Auto ist kaputt, kann auch sein. Oder die Idee, Mensch, ein Ölwechsel wäre auch schon langfällig, jetzt habe ich ganz vergessen. Ist ja egal, was kommt. Das sind so die einfachen Dinge, da wo du anfangen sollst. Oder Herr, gib mir Weisheit im Umgang mit meinem Partner, wenn es irgendwo zwickt und kratzt und schief läuft. Nicht den Herrn erzählen, wie schlimm das dein Partner ist und was der alles für einen Blödsinn macht, sondern du musst für dich einmal beten, dass der Herr dich so formt, wie es passt. Und dann für den anderen, dass er auch so geformt ist, dass die zwei zusammenpassen. Weil es sind immer zwei, was hakt. Ich glaube, dass es nicht gibt, dass nur einer schuld ist. Aber manche meinen, dass nur einer schuld ist, wenn es irgendwo zofft. Manchmal ist auch die Schuld ganz woanders. Von außen her, wenn sich da jemand immer einmischt in so eine Beziehung. Ist auch nicht gut. Dann kann man beten, Herr, den weisen wir jetzt zurück. Oder diesen Geist der Manipulation, der versucht, uns da gegeneinander auszuspielen oder was weiß ich alles tun will. Aber du musst immer sehen, du, wenn du mit Jesus gehst, du bist am längeren Hebel. Nicht der Teufel und nicht der böse Mensch und nicht der schlechte Umstand. Der längere Hebel ist auf deiner Seite. Wenn Jesus auf deiner Seite ist, oder du, besser gesagt, auf Jesus Seite, dann hast du eigentlich schon gewonnen. Außer du bist dumm und sagst, ja, der hilft mir auch nicht. Oder du bist religiös geprägt und betest 5 Vater unser und 5 gegrüßet seist du Maria und denkst, ja, jetzt muss ich irgendwie springen. Dann bist du einfach bloß dumm. Dann muss man so sagen, das ist mit dem gegrüßet seist du Maria, das geht mir sowieso richtig am Hut. Das ist noch nicht einmal ein Gebet. Da war der Engel gekommen und hat Maria gegrüßt. Und dann haben sie ein Gebet draus gemacht. Und Maria zu einem Gottesersatz. Das ist Gift. Und wie viele erkennen es und dann haben sie aber nicht den Mumm zu sagen, da gehe ich raus. Und dann wundern sie sich, wenn es schief läuft in ihrem Leben. Wenn ich mich dem unterstelle, habe ich das Problem. Die Kirche ist nicht das, was die Bibel sagt. Sie ist, wie ich vorher gesagt habe, nur so ähnlich. Aber so ähnlich ist auch falsch. Und zu einem Falschen steht Gott nicht. Gott steht zu seinem Wort. Das muss ich nämlich ganz ausdrücklich sagen. Und wenn du schlechte Frucht hast in deinem Leben, dann musst du dich fragen, wo kommt die her? Schmeiß den Teufel aus deinem Leben hinaus. Er wird dir nicht gut tun. Und damit auch seine Lügen. Oder wenn du seine Lügen rausschmeißt, schmeißt du ihn raus. Also wieder zurück zum Anfang. Leidet jemand unter euch? Er bete. Er bete und suche den Willen Gottes. Suche die Antwort beim Herrn. Eben, da kann es auch sein, dass der Herr sagt, du pass auf, das Problem kommt aus dem und dem Grund. Da musst du ein bisschen was verändern. Du bist da falsch dran. Ist ja nicht schlimm. Man kann es ja verändern. Das ist ja das Schöne. Er sagt nicht, hey, du hast was falsch gemacht und jetzt strafe ich dich dafür. Nein, du hast was falsch gemacht und hast damit dem Teufel die Tür aufgemacht. Das ist das Problem. Oder du bist auf sein Parkett zum Tanzen gegangen und da ist Glatteis. Und dann fällst du auf die Nase. Gehst du aber auf Jesus Boden, es ist ein Fels, da stehst du fest. Da steht Jesus hinter dir. Und wenn du stolperst und wenn du stürzt, heißt es im Psalm, dann hält er dich fest, damit du nicht hinfällst. So ist er. Er liebt dich. Er liebt dich und er möchte mehr als du, dass deine Gebete erhört werden und dass dir gut geht. Dass deine Freude völlig werde. Aber du musst dich auf seine Basis stellen, auf seine Ebene. Und dann wirst du staunen, wie es flutscht. Aber andersrum wird es nicht gehen. Also viele sagen, oh, haben wir Jesus in unser Boot. Nein, du musst in sein Boot. Du musst dich auf ihn einlassen. Nicht Jesus steigt in dein Boot, in dein Lebensboot, sondern du musst in seins steigen. Das ist der sicherste Weg. Gut. Gott ist gut-ev.de. Sind alle drin, hunderte. Aber du musst dich grundsätzlich musst du dich mit Jesus, mit dem Papa im Himmel auseinandersetzen. Er ist dein Ansprechpartner. Nicht ich und nicht Pastor XY und nicht der Pfarrer von der Kirche und nicht sonst irgendein Hinz und Kunz. Wenn du wirklich dauerhaft erfolgreich sein willst in deinem Christenleben, musst du dich mit ihm in Verbindung setzen, mit Jesus. Wir, ob Marlene das ist oder ich oder sonst irgendjemand, wir können immer bloß Richtungsweisung geben und ein bisschen mal wieder einen Schubs. Mehr können wir nicht und mehr will auch Gott gar nicht. Weil Gott will, dass du mit ihm Gemeinschaft hast, weil er mit dir Gemeinschaft haben will. Er will ja deine Gebete erhören, nicht bloß die meinen. Und das ist möglich. Das kannst du als Christ, es ist nur ein Stück Glauben notwendig. Beispiel, was ich immer mache, ich habe da mein Sofa, ein ruhiges Zimmer, da lege ich mich drauf. Papa, jetzt komme ich zu dir im Namen Jesus. Glaubensentscheidung. Es geht. Jetzt begebe ich mich in deinen Bereich des Geistes. Da fühlst du dich nicht unbedingt gleich mehr ganz anders oder bist gleich in Atmosphären. Aber es ist eine Entscheidung. Und dann schaust du drauf, was wird. Was der Geist anfängt zu tun. Und dann kannst du deinen Geist auch freisetzen und den Heiligen Geist, der in deinem Geist ist, und es wird aktiv und du fängst vielleicht in Sprachen zu beten an und dann kriegt das ganze Ding ein Gesicht, dann wird es lebendig. Dann wird ein Gebetsleben daraus. Also Gebet soll nicht sein, jetzt habe ich meine Liste runtergerattert, jeden Tag. Es wird so langsam langweilig. Gebet heißt Gemeinschaft mit deinem himmlischen Papa. Der hat kein Problem, dein Gebet zu erhören. Aber er möchte dich. Du hast Jesus dein Leben gegeben, dann möchte er auch was haben von dir. Es sind einige da, das sind Eltern. Und da möchtest du auch mit deinem Kind eine Gemeinschaft haben. Oder möchtest du dein Kind bloß immer bloß in der Krippe haben und aufs Wochenende mal kurz besuchen? Gibt es dich noch? Oh, passt doch. Nein. Wenn der himmlische Vater ist ein Papa. Im Urtext heißt immer Abba. Abba, Vater, Papa. Ein himmlischer Papa, nicht ein Gott. Er ist Gott, aber er heißt nicht Gott. Er ist ein Papa. Das ist doch super. Da muss man immer mal umdenken. Die Religion hat uns einen falschen Gott vermittelt. Einen total falschen Gott. So ist er nicht. Das ist das Schlimmste, was die gemacht haben. Ich kann mich erinnern, dritte Klasse, Beichtspiegel lernen, beichten gehen, den ganzen Scheiß, Schuldgefühle raufdrücken auf die Kinder, was sie für Sünder sind, und dann zur Buße vom Vater unser oder 10 und gegrüßet heißt der Maria beten. Ein Wahnsinn! Wenn du die Bibel nicht kennst, dann weißt du, dass man dir da den geistlichen Tod gebracht hat. Das Gesetz bringt den Tod, aber Jesus bringt dir das Leben, das geistliche Leben. Drum, lies mal wieder die Bibel. Nicht sagen, ich hab's eh schon mal gelesen. Es wäre ungefähr so, ja, brauche nichts mehr zu essen. Ich weiß, wie ein Schnitzel schmeckt, ich weiß, wie eine Currywurst schmeckt. Jetzt brauche ich nichts mehr zu essen. Spätestens am nächsten Tag hungert dich. Dein Geist würde auch hungern und dürsten. Der braucht Nahrung und die kriegt er aus der Bibel. Das Wort Gottes ist feste Speise. Beste Speise. Und setz dann, wenn du liest, einen Glauben rein. Und unterscheide Neues Testament, Altes Testament. Unterscheide, also, nimm es immer aus dem Blickwinkel von einem liebenden Vater. Weil es gibt da neutestamentliche Stellen oder in den Evangelien Stellen, die sich mehr noch auf das Gesetz beziehen. Und das musst du dann unterscheiden, ob das jetzt noch für dich als Christ, als wiedergeborener Christ, noch relevant ist. Aber dafür gibt es eben solche Lehren und solche Bücher und können wir darüber reden. Das Gesetz, sagt Jesus, ist nicht schlecht, das ist gut. Das stimmt auch. Du sollst nicht töten, das ist gut. Aber das Gesetz verändert den Menschen nicht. Das Gesetz, das Gebot macht bloß überstreichen. Darum hat Jesus zu den Pharisäern gesagt, ihr gleicht übertünchten Gräbern. Immer bloß wieder weiß drüber gestrichen. Drinnen toten Gebeine und außen ein bisschen angestrichen, dass es ein wenig schön ausschaut. So ist es, wenn ein Mensch mit dem Gesetz arbeitet. Innen verändert sich nichts. Innen ist alles faul und nach außen wird es ein bisschen schön dargestellt. Aber wenn Drucksituationen kommen, dann wird offenbar was in den Menschen drinsteckt. Reagiert er mit Liebe? Mit Gnade oder reagiert er plötzlich mit eiserner Hand oder mit fluchenden Worten, mit Gewalt, mit Zorn und was weiß ich alles. Dann erscheint das, was wirklich drinsteckt. Und die Gnade, die Wiedergeburt und die Gnade verändert innen. Und dann kommt Druck und der Mensch reagiert in der Liebe Gottes. Der Mensch reagiert im Glauben und nicht im Zorn und in der Wut und in sonstigen Ausbrüchen. Also das Gesetz ist an sich gut, aber das Gesetz verändert den Menschen nicht. Es hat nichts zur Vollendung gebracht, heißt es, glaube ich, im Hebräerbrief. Drum kam ein besserer Bund. Drum hat Gott Jesus gesandt, um deine Sünde zu tragen. Du bist dann kein Sünder mehr, weil die Sünde hat Jesus getragen. Er wurde zur Sünde und du wurdest gerecht. Ein Tauschgeschäft. Für dich ein Riesengewinn. Er wurde buchstäblich zur Sünde und wurde wegen deiner Sünde und vor allem auch wegen der Sünde Adams, wurde er gestraft. Die Strafe lag auf ihm. Für jede Sünde, die es irgendwo gibt, trug er an seinem Leib an dieses Kreuz hinauf. Wenn du da mal wieder drüber nachdenkst, vom Garten Gethsemane an bis zum Tod am Kreuz und dich da ein bisschen in diese Lage versetzt von Jesus, dann weißt du, was er wirklich getan hat. Und für sich hat er es nicht getan, weil er war sinnlos. Aber dann hast du seine Sündlosigkeit, seine Heiligkeit hast du geschenkt bekommen. Du hast Christus angezogen, heißt es hier in der Taufe. Und jetzt hast du seinen Platz, weil er deinen Platz eingenommen hat. Und damit bist du ein für alle Mal gerechtfertigt, geheiligt und bist in einer Position, wo du beten kannst, wo Gott Gebet erhört. Nicht, dass du denkst, wie viele denken, der erhört mein Gebet nicht, weil ich ein Sünder bin. Oder weil ich vielleicht da einen schlechten Gedanken habe. Oder weil ich vielleicht gestern tatsächlich einmal ausgerastet bin. Oder weil ich gestern mit meiner Frau gestritten habe. Aber jetzt ist alles aus, jetzt erhört er mein Gebet nicht. Stimmt doch nicht. Das wäre ja Blödsinn. Da, wo du Gebeterhörung brauchst, muss er ja erhören. Alttestamentlich weiß was anderes. Im Alten Testament musste der erst einmal irgendein Tier bringen, zum Priester gehen, dort schlachten, als Sündopfer für das seine Verfehlung. Muss alles nicht mehr sein. Ein Opfer, der Mensch, Gottes Sohn, Jesus Christus, reicht aus. Und den braucht man nicht noch mehr opfern, er wurde geopfert, du brauchst es bloß glauben. Und schon ist es für dich gültig. Der Herr hat uns das so einfach gemacht. Nimm es an, es tut dir gut, es ist für dich geschehen. Für mich natürlich auch, gell? Für jeden von uns, eigentlich für jeden Menschen. Und der das nicht annimmt, ist selber schuld, müsste ich fast sagen. Der ist dumm. Aber es gibt Leute, die sind so stolz auf ihre guten Werke, die denken sich, ich brauche das auch gar nicht, ich bin eh so gut. Aber da kommt die Überraschung an dem Tag, wo sie einmal vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen müssen. Wenn du als Gläubiger vor dem Richterstuhl Gottes erscheinst und da wird das Buch aufgeschlagen, dann steht da an deiner Seite, hey, da steht nichts drin, keine Anklage, keine Schuld. Ach so, ein anderer wurde bereits dafür bezahlt, wurde bereits gestraft. Du bist völlig freigesprochen. Wir brauchen uns nicht fürchten vor dem Tag des Gerichts, weil wir haben schon den Freispruch. Der Satan nicht. Satan ist bereits verurteilt, der kriegt keinen Freispruch. Der Ungläubige kriegt auch keinen Freispruch, weil dem seine Seite ist voll. Da geht es nach Geboten. Ah ja, das Gebot hast du übertreten, das hast du übertreten. Manche haben einen ganzen, was weiß ich, Bildband stehen im Himmel, wo die ganzen Verfehlungen aufgezeichnet sind. Da gibt es Bücher im Himmel. Wenn du Offenbarung liest, heißt es, Bücher wurden aufgeschlagen. Da steht alles drin. Also in meinem steht drin, gewaschen durch das Blut Jesu. Der Schuldschein, heißt es im Kolosser, ist zerrissen, der gegen uns war. Eigentlich ist das zum Jubeln, oder? Obwohl ich nicht perfekt bin. Werde ja niemals sein, weil wenn du perfekt sein willst, musst du einmal das ganze Gesetz Mose durchgehen, von A bis Z, und einmal schauen, hast du das alles so erfüllt, von A bis Z, zu jeder Zeit, immer, Tag ein, Tag aus. Puh. Das wäre die einzige Chance, um ohne Jesus vor Gott gerecht zu sein. Das ganze Gesetz, alle Zeit voll zu erfüllen. Aber es ist wahrscheinlich keiner da, der behauptet, bisher hat er alles hingekriegt. Und wenn du es bisher hingekriegt hast, du hast ja noch einige Jahre, kann passieren. Vielleicht hast du ja gerade schon gesündigt, indem du gesagt hast, ich habe es hingekriegt. Dann hast du schon gelogen. Also es geht einfach nicht ohne Jesus, möchte ich damit sagen. Aber mit Jesus geht alles. Da gibt es kein Zwischen, es gibt bloß Schwarz und Weiß. Jesus oder nicht Jesus. Erlöst oder nicht erlöst. Es ist eine gute Nachricht. Darum heißt das Evangelium die gute Nachricht. Jetzt, wenn morgen die Welt untergeht, also er geht nicht unter. Wenn morgen der Tag ist, wo abgeschlossen wird, dieses Zeitalter, dann geht es uns super. Dann werden wir verwandelt in einem Nu. Dein Körper wird umgestaltet zu einem Körper, den Jesus nach der Auferstehung hatte. Da bist du nicht mehr krank, da hast du keine Schmerzen mehr, da hast du keinen Seelen hoch und tief. Dann ist alles Paletti. Dann ist Himmel und Erde wieder vereint. Jetzt durch den Sündenfall ist da noch so eine blöde Trennung da, die wir immer im Glauben überwinden, wenn wir zum Papa gehen. Aber dann, ist es weg. Aber da kann man noch viel sagen dazu, aber das ist jetzt zu spät.